Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke den Veranstaltern, Vorarlberger Kinderdorf, Land Vorarlberg, der Österreichische Rundfunk, die Vorarlberger Nachrichten, vertreten durch Frau Sagmeister, ihre Assistentin Frau Pfanner, natürlich den Tonmeister, der mich verdrahtet hat und der die Verantwortung für alles übernimmt, was ich heute sage. Tatsächlich erlebe ich es als großen Vorzug, das erste Mal in meinem Leben in Bregenz zu sein. Und jetzt hoffe ich, dass mein etwas norddeutscher Tonfall Ihnen nicht zu ungewohnt ist. Bitte heben Sie den Finger, wenn ich zu schnell rede oder zu undeutlich. Und wenn Sie zwischendurch eine Verständnisfrage haben, dann dürfen Sie sie bitte gerne gleich stellen. Zum Schluss können wir dann noch diskutieren, Fragen stellen. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, dass ich den Abend heute hier verbringen darf und etwas tun, was ich gerne tue, nämlich aus meiner Arbeit berichten. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit Übergängen theoretischer Art. Ich bin gelernter Psychologe. Und zwar zunächst mit Übergängen in der Familienentwicklung, Übergang zur Partnerschaft, aber auch Trennung von Eltern, neue Partnerschaften, Stieffamilien und diese Dinge. Und dann habe ich mit meiner Kollegin Renate Niese zusammen das bis dahin erarbeitete auf die Familien übertragen, die in Kontakt treten mit den Bildungseinrichtungen. Wenn das erste Kind in die Einrichtung kommt oder wenn das Kind vom Kindergarten in die Schule wechselt, aber auch der Wechsel in weiterführende Schulen und so weiter. Und da haben wir Gelegenheit gehabt, uns international Kenntnisse anzueignen, auf Konferenzen uns dazu äußern, Studien dazu zu machen und nicht zuletzt auch in Kontakt zu treten mit Fachkräften, Lehrkräften. Das ist für mich ganz wichtig, immer zu hören, was davon, was wir machen, ist denn eigentlich auch anwendbar. Und Sie werden es im Vortrag selber auch merken, diejenigen, die aktiv Übergänge bewältigen, nämlich die Kinder und ihre Eltern. Also letztlich sind diese Übergänge immer eine Familienangelegenheit. So, jetzt fangen wir mal so an. Ich weiß nicht, ob von Ihnen schon mal jemand eine Fahrt auf einem Hausboot gemacht hat. Also da fährt man nach Burgund oder Irland oder in die Niederlande, mietet sich so ein Ding, ist nicht ganz billig, und dann kriegt man eine kurze Einweisung, wie man das zu handhaben hat. Und dann strengt man sich ziemlich an, alles richtig zu machen und kriegt das Ding allmählich in Fahrt. Und dann fährt man so einen Kanal lang und fängt an, sich an dem zu freuen, was man so links und rechts sieht. Und deswegen macht man das ja auch. Nach einer Zeit merkt man, oh, hier staut sich was. Und dann sehen Sie andere Boote und irgendwie denken Sie, was ist jetzt hier los? Und dann fällt Ihnen ein, ja, es gibt ja Schleusen. Und dann überlegen Sie, was haben die uns erklärt für die Schleusen? Und dann schauen Sie, vielleicht gibt es sowas wie einen Schleusenwärter, der uns nochmal was erklären kann oder uns helfen kann. Und dann überlegen Sie aber, selbst wenn einer da wäre, verstehen wir denn genug Schleusendeutsch? Weil wenn der uns irgendwelche Begriffe zuruft, dann wissen wir vielleicht gar nicht, was der meint. Und also es ist ein ziemliches Tohuwabohu. Und bis Sie dann mit anderen Booten zusammen in einer Schleusenkammer angekommen sind. Und dann geht es erst richtig los. Das Ding geht zu, das Wasser strömt rein. Und Sie wissen auch, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann mich mit der Stange ein bisschen von der Wand abstoßen und von anderen Booten Distanz halten, weil man soll sich nicht in die Quere kommen. Und mit einem Seil kann man sich wieder etwas hinziehen. Aber es ist eine furchtbar aufregende Angelegenheit. Und Sie merken auch, auf den anderen Booten sind die Auseinandersetzungen voll im Gange. Was machen wir jetzt? Ist das richtig? Ist das falsch? Und so. Und da gibt es fürchterliche Drängler und andere, die eher so ein bisschen zurückhaltend sind und eher ein bisschen zuschauen, bis es dann weitergeht und so. Und dann irgendwann ist diese Kammer vollgelaufen und das Tor öffnet sich. Und dann gibt es wieder die Drängler, die sofort raus wollen und die anderen, die lieber ein bisschen warten. Und dann allmählich gewinnen sie wieder freie Fahrt und fangen wieder an, sich an dem zu freuen, was sie links und rechts sehen. Und dann haben Sie, was die Bewältigung von Schleusen angeht, einiges dazugelernt und sind das nächste Mal schon entspannter. Und das hat auch was mit den Übergängen zu tun, die eigentlich immer sehr aufregende Ereignisse sind. Und diese Übergänge im Bildungssystem sind meine Auswahl. Das ist nämlich überall immer noch ein bisschen verschieden. Der Übergang in die erste Einrichtung, das kann eine Krippe sein für die jungen Kinder, das kann auch eine Tagesmutter sein. Der Übergang von der Krippe in die Elementarstufe, also in den Kindergarten, ist noch relativ wenig untersucht, was an der Stelle genau an Veränderungen nochmal auf Kinder und ihre Familien zukommt, die ja schon ein paar Erfahrungen gemacht haben mit einer Einrichtung außerhalb. Dann ganz wichtig der Übergang vom Kindergarten in die Volksschule und später der Übergang in die Sekundarstufe. Und unsere Aufgabe war, herauszuarbeiten, was an gemeinsamen Strukturen da ist und wie man sich darauf einstellen kann, damit die Übergänge, dass man so eine gewisse Kompetenz entwickelt, mit Veränderungen fertig zu werden, die vorhersehbar auf einen zukommen. So, was ist aber noch ein Problem? Die unterschiedlichen Altersstufen. Ich mache das mal, will das mal kurz veranschaulichen an dem Schuleintrittsalter. Ich glaube, bei Ihnen ist es genauso wie bei uns in Bayern, dass die Kinder mit 6 Jahren in der Regel in die Schule kommen. Das ist so ein typisches Buch für Kinder, die, jetzt sage ich mal, in Deutschland in die Schule kommen. Die müssen fit sein, die müssen alles schon drauf haben. Und da sehen Sie, dass das so, das ist ein typisches 6-jähriges Kind. In England kommen die Kinder mit 5 Jahren in die Schule. Da sieht es schon irgendwie ein kleines bisschen anders aus. Der Scanner hat es nicht besser hergegeben. Aber ganz wichtig für die englischen Kinder ist, dass sie mit 5 Jahren in die Schule kommen und eine Schuluniform kriegen. Dann sind sie Schulkinder. Das ist sozusagen das Statussymbol. Und in den Niederlanden kommen die Kinder mit 4 Jahren in die Schule. Und das erinnert einen daran, dass man sich ganz schlecht vorstellen kann, dass Schule anders ist, als man sie selbst erlebt hat. Also wenn ich das Bild und auch das Buch dann zeige, dann sagen die, ah, das ist ja ein Kindergarten, das ist ja gar keine Schule. Es ist eine Schule. Die läuft nur anders, weil die Kinder auch anders sind, jünger sind. Die Lehrerinnen sind auch entsprechend anders ausgebildet. Und es ist eben nicht die Schule, die wir kennen. Und ein anderes Problem, woran es uns erinnert, ist, dass die Erfahrungen, jetzt speziell mit Schule, die wir gemacht haben, im Vergleich zu dem, was unsere Kinder an Erfahrungen machen, immer eine Generation alt ist. Und wir sind überzeugt davon, dass Schule sich nicht ändert. Und sie ändert sich. Und dafür muss man auch wach bleiben. Das ganze Bildungssystem ändert sich. Aus den Betreuungseinrichtungen für die jungen Kinder sind Bildungseinrichtungen geworden. Und die Anforderungen auch an die Eltern haben sich auch nochmal geändert. Nämlich die Unterstützung von Bildung von Anfang an. Das hat man früher so nicht gesehen. Die Kinder sind mehr oder weniger nebenbei mit groß geworden. Irgendwann mussten sie woanders noch aufgehoben werden. Da hat man sich gefreut, wenn sie Lieder gelernt haben. Und irgendwann kamen sie in die Schule und dann ging das auch schon irgendwie. Heute ist es alles ein mehr öffentlicher Prozess und auch ein mehr stärker reflektierter Prozess. Übergänge sind Gegenstand der internationalen Forschung, wobei es 2 Traditionen gibt. Die eine ist eher soziologisch und sieht die Übergänge so als gesellschaftlich bedingte, unterschiedliche Erfahrungsräume. Da gibt es dann so Initiationsriten, wie man von einem gesellschaftlichen Niveau, sagen wir mal, in ein anderes wechselt und so weiter. Und die zweite ist eine familienentwicklungspsychologische Tradition, für die ich stehe. Ich bin also ein Psychologe, der versucht zu verstehen. Und zwar die Menschen zu verstehen und jetzt nicht die gesellschaftlichen Strukturen. Die spielen schon auch eine Rolle. Aber ich will wissen, wie es den Menschen dabei geht und dann mit denen zusammen besprechen, wie wir das Ganze verstehen können und wie wir da weiterhelfen können. Die Themen haben sich entwickelt. Lange Zeit war die Perspektive des Kindes wichtig. Es war auch wichtig, die zu erforschen. Und dann hat sich auch nochmal gewandelt hin zu der Sichtweise der Eltern, weil man gemerkt hat, dass Übergänge Familienangelegenheiten sind. Und dabei spielt dann eine ganz große Rolle die Zusammenarbeit von den Bildungseinrichtungen, ob es der Kindergarten oder die Schule ist, mit den Familien. So, das brauchen Sie nicht lesen können, das ist ganz klein. Ich wollte nur sagen, das hat eine fachliche Grundlage gefunden in der pädagogischen Arbeit in den Bildungsplänen einzelner Länder. Zum Beispiel in Bayern haben wir das vom Staatsinstitut entwickelt. Da sind Transitionen ein ganz großer Schwerpunkt, auch für das Land Hessen. Wenn ich Ihnen die Einwohnerzahlen nennen würde, dann wüssten Sie, dass unsere Bundesländer durchaus so groß sind wie Nachbarländer. Also Bayern hat 11 Millionen ungefähr, Österreich 9,4, Finnland 5 Millionen, Schweden hat viel weniger Einwohner als Baden-Württemberg. Also wenn man das mal so in Beziehung setzt, dann versteht man auch, dass so politische Einheiten durchaus, finde ich, legitimerweise auch eigene Schwerpunkte setzen und Es wird manchmal so ein bisschen verspottet als Kleinstaaterei, aber ich sehe es eigentlich ein bisschen anders. Also in Bayern und in Hessen, auch in der autonomen Provinz Bozen in Italien, ist der Transitionsansatz den Richtlinien für die deutschsprachigen Kindergärten zugrunde gelegt. Das hängt damit zusammen, dass unser Direktor lange Zeit Professor dann auch in Bozen war. Und der bundesländerübergreifende Bildungsrahmenplan für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich nimmt ausdrücklich auch auf dieses Konzept Bezug. Also wissen Sie Ihre Kinder auch in Vorarlberg in guten Händen, wenn denn alle sich mit diesen Papieren gründlich auseinandersetzen, was wir immer hoffen. Und in Bayern haben wir jetzt als letzte Entwicklung vor 2 Jahren Leitlinien entworfen, die auch einrichtungsübergreifend gelten sollen. Also sowohl für die Tagesmutter, für die Krippe, für den Kindergarten, die Schule und auch bis hin zur weiterführenden Schule. Also man lernt mehr und mehr, das Bildungssystem als ein zusammenhängendes System zu sehen und nicht so, jeder ist mal ein paar Jahre für ein Kind zuständig und weiß nichts davon, was vorher war und was danach kommt. Also ein Hinweis auf die Bildungspläne. Ich würde die Folien der Frau Sackmeister zur Verfügung stellen. Wer von Ihnen sich dafür interessiert, kann die dann erhalten und vielleicht Bilder anschauen zur Rundfunksendung. Und ganz am Schluss finden Sie auch alle Literaturangaben für den Fall, dass Sie nochmal was nachlesen wollen. So, die theoretischen Grundlagen unseres entwicklungspsychologischen Übergangsansatzes ist einmal die Ökopsychologie oder Systemtheorie von Bronfenbrenner, die besagt, dass Entwicklung im sozialen Kontext stattfindet und man deswegen immer im Auge behalten muss, wer gehört alles dazu für das Kind? Und wer gehört alles dazu, wenn das Kind in den Kindergarten kommt? Und wer gehört alles dazu, wenn das Kind vom Kindergarten in die Schule kommt? Diese ganzen sogenannten sozialen Systeme wirken zusammen. Das ist also eine Perspektive, dass man haben muss, wer gehört dazu. Das zweite ist die Stressforschung, da gehe ich gleich noch etwas näher drauf ein. Kritische Lebensereignisse sind auch das, was die Frau Sackmeister vorhin angesprochen hat, über die Lebensspanne hinweg einschneidende Ereignisse und die kritischen Lebensereignisse beleuchten besonders die Risikofaktoren und die Schutzfaktoren. Also der Blick wird mehr und mehr auf Schutzfaktoren und auch auf die Ressourcen zur Bewältigung gelenkt. Das ist eine wichtige theoretische Entwicklung. Brandstätter ist wichtig, weil der die Entwicklung von Erwachsenen behandelt. Also Entwicklung hört nicht mit der Pubertät auf, sondern auch als Erwachsener kann man Entwicklungsschritte machen, die auch als solche empfunden werden. Und das hat was mit veränderten Verhalten zu tun, mit veränderten Einstellungen dazu zu tun und auch dem Bewusstsein. In meinem Leben hat sich jetzt wirklich was getan. Lernen und Entwicklung als Co-Konstruktion, da sage ich noch ein bisschen mehr dazu. Und das zusammengefasst haben wir in dem sogenannten Transitionsansatz. Also nochmal zur Stresstheorie nach Lazarus. Da geht es um die Erforschung dessen, was eigentlich Überforderung ausmachen kann. Wann entsteht Überforderung und damit Stress, der auch medizinisch messbar ist? Überforderung entsteht bei Veränderungen immer dann, wenn diese Veränderungen größeren Ausmaßes sind und andauern werden. Das ist also nicht etwas, was heute gerade mal anders ist, aber dann wieder wie vorher. Sondern da kommt eine Veränderung auf mich zu, die dann auch so bleiben wird. Überforderung kann entstehen, wenn diese Veränderungen nicht vorhersehbar sind, wenn sie nicht kontrollierbar sind, das hängt übrigens eng zusammen, wenn sie nicht erwünscht sind, wenn sie nicht als Herausforderung, sondern als Bedrohung erlebt werden und wenn die Ressourcen zur Bewältigung erschöpft sind. Diese Stresstheorie ist sehr wichtig, weil man daraus unmittelbar ableiten kann, wie man Überforderung vermeiden kann, indem man die Veränderung vielleicht nicht so groß gestaltet, sondern dass man sagt, es muss auch vieles ähnlich bleiben, wie das, was das Kind schon kennt. Da würde ich also an dem Ausmaß der Veränderung die Schraube drehen. Das zweite ist nicht vorhersehbar. Also wenn ein Ereignis auf Sie zukommt, was Sie nicht vorhersehen können, dann löst es in aller Regel bei Ihnen ein Gefühl von Bedrohung aus. Je besser Sie Bescheid wissen über das, was auf Sie zukommt, desto besser können Sie sich darauf einstellen. Also Vorhersehbarkeit, Information ist ganz wichtig, um Überforderung zu vermeiden. Und das ist mehr oder weniger dasselbe wie kontrollieren. Also der eigene Einfluss darauf, was an Veränderungen kommt oder wie ich mich darauf einstelle. Welche Möglichkeiten habe ich, auch selber mich daran zu beteiligen? Erwünscht, da ist die Frage, das ist auch ein sozial beeinflussbarer Faktor, ob ich einem Kind Angst vor der Schule mache oder ob ich ihm Lust auf Schule mache. Und auch, ob ich es als Herausforderung, also wollen wir doch mal sehen, ob das nicht zu schaffen ist, oder als Bedrohung auffasse. Das sind alles Dinge, die letztlich pädagogisch auch von Eltern gehandhabt werden können. Und deswegen sind sie interessant. Also das interessiert mich auch als Psychologe oder als Pädagoge, da wo ich selber was dran verändern kann, wo ich tätig werden kann, mir ein Ziel setzen kann und überlegen, wie kann ich das erreichen. Und da spielen bei Übergängen eben die Veränderungen eine große Rolle und die interaktionale Stresstheorie von Lazarus. Es ist ganz gut, immer ein theoretisches Konzept zu haben, aus dem man was ableitet. Dann weiß man, warum man das macht und kommt zu besseren Lösungen, als wenn man nur mit Versuch und Irrtum arbeitet. Jetzt, was bedeutet Lernen und Entwicklung als Co-Konstruktion? Das geht im sogenannten sozialen Konstruktivismus davon aus, dass was wirklich ist, ist ein Ergebnis von Verständigung. Ob etwas wirklich ist oder nicht, das erfahren wir durch Interaktion mit anderen. Das Kind im Großwerden mit Erwachsenen, auch mit anderen Kindern, die verständigen sich darauf, das ist so, das ist so. Auch die Identität übrigens. Ich komme nicht als irgendjemand auf die Welt und weiß es dann schon, sondern über Rückmeldung von anderen sammle ich Informationen und kriege allmählich die Idee, wer ich eigentlich selber bin. Das passiert alles in sozialer Auseinandersetzung. Und dazu ist wichtig, dass die Perspektiven aller Beteiligter einbezogen werden. Das war so das, was die Ökopsychologie auch angeregt hat. Kommunikation miteinander und Beteiligung sind ein ganz wichtiges Thema. Und es geht immer darum, bei Übergängen sich darüber zu verständigen, was genau soll das jetzt eigentlich sein? Worauf kommt es jetzt an? Wer sagt mir das? Was habe ich für eine Haltung dazu? Wie geht es meinem Kind dabei? Und wie bringen wir das zusammen? Das ist also der soziale Konstruktivismus oder die Co-Konstruktion. Jetzt definieren wir Übergänge. Das sind Lebensereignisse, die Bewältigung von Veränderungen, Diskontinuitäten, wo etwas nicht gleich bleibt, auf mehreren Ebenen erfordern, Prozesse beschleunigten und intensivierten Lernens anregen. In kurzer Zeit muss man sich auf ziemlich viel Veränderungen gleichzeitig einstellen. Und sie werden als bedeutsame Lebenserfahrungen von Wandel in der eigenen Entwicklung wahrgenommen. Da wurde ich ein Schulkind. Oder da wurde ich Mutter oder Vater eines Schulkindes. Also unser Modell ist theoretisch begründet. Es sieht Kinder und Eltern als Akteure. Das ist wichtig. Es ist mehrperspektivisch. Wir gehen von Entwicklungsaufgaben aus. Das heißt, die Anforderungen, die wir definieren oder herausgefiltert haben aus vielen Untersuchungen, die sehen wir auch als Entwicklungsaufgaben. Wenn das bewältigt wird, dann wird es gut. Und das ist mehr als eine reine Anpassung, sondern das ist aktiv etwas, das mehr mit einem macht als eine reine Anpassung. Und die Bewältigung von Übergängen kann man als Schleusen zu Bildungsangeboten sehen, wo man dann Freude an dem hat, was man erfährt auf dieser Reise. Jetzt kommen wir zu so einem Überblick über die Entwicklungsaufgaben im Übergangsprozess, nämlich auf der Ebene des Einzelnen, auf der Ebene der Beziehungen, und auf der Ebene der Lebensumwelten. Dieses Muster wiederholt sich. Bei verschiedenen Übergängen ließe sich das immer so durchdeklinieren. Was heißt das jetzt für mich? Wir kommen nochmal drauf zurück. Jetzt geht es um theoretische Grundlagen für die Eingewöhnungsmodelle junger Kinder. Vorwiegend Kinderkrippe, Kinder bis 3 Jahre. Lässt sich aber auch übertragen auf den Eintritt in den Kindergarten. Und da ist mir wichtig zu sagen, dass Kinder nicht eingewöhnt werden. Das sagt man nämlich immer so. Aber das würde ein Bild vom Kind beinhalten, was ganz passiv ist. Das Kind wird eingewöhnt. Und wir wissen inzwischen, dass Säuglinge ganz aktive, kompetente Wesen sind. Und da scheint mir der Ausdruck, Kinder leben sich ein, das viel besser wiederzuspiegeln. Dass die auch aktiv dazu beitragen, dass sie in einer neuen Umgebung zurechtkommen und nicht nur passiv eingewöhnt werden. Da spielt die Bindungstheorie eine große Rolle, die postuliert, dass die Qualität einer Beziehung des Kindes zu seinen Bezugspersonen, meistens die Mütter, Väter, es können auch Erzieherinnen sein, von Einfühlsamkeit bestimmt wird. Das heißt, je einfühlsamer ein Erwachsener die Äußerungen eines Kindes wahrnimmt erstmal und interpretiert, desto eher, je einfühlsamer das passiert, je zutreffender, desto eher entwickelt das Kind ein Bild, also die Welt ist ein guter Ort. Hier geht es mir im Prinzip gut. Und das sieht dann so aus, das Kleine macht und sie versuchen herauszufinden, hat es Hunger, das macht man so, unwillkürlich, oder es ist gelangweilt, oder es ist müde, dann braucht es Anregung, oder es ist müde, dann braucht es Schlaf, oder es tut ihm was weh, oder es muss die Windel gewechselt kriegen. Und sie versuchen herauszufinden in Interaktion mit dem Kind, was ist es denn jetzt? Und je einfühlsamer das passiert und damit je eher die Trefferquote erzielt wird, Übereinstimmung zwischen Kind und der Bezugsperson, desto eher entwickelt das Kind ein Gefühl von Sicherheit. Also hier bin ich willkommen, hier werde ich verstanden. Und das überträgt es dann auch auf seine weiteren Erfahrungen mit der Welt. Vor allen Dingen, wenn es sich sicher fühlt, dann erkundet es seine Umwelt, dann lernt es. Wenn es sich unsicher fühlt, dann zieht es sich zurück zu der beschützenden Bindungsperson. Es geht immer darum, die Sicherheit des Kindes herzustellen, dass es sich nach außen öffnet. So, Unterstützung des Kindes in seinem Bestreben, die Welt kennenzulernen, ist ebenfalls ganz wichtig für die Qualität der Beziehung zwischen Kind und, sagen wir mal, den Erwachsenen. Und eine Grundlage für die Bindungstheorie ist die Stresstheorie. Vermeidung von Überforderung, Vermeidung von Unsicherheit und Gewinn von Sicherheit und das Bild vom Kind als aktiv und kompetent. Es gibt hauptsächlich zwei bekannt gewordene, erprobte Eingewöhnungsmodelle, die verwenden immer dieses Wort, ich versuche es zu vermeiden, zumindest zu problematisieren. Das eine ist das Berliner Eingewöhnungsmodell, was bindungstheoretisch orientiert ist und davon ausgeht, dass es ein Beziehungsdreieck gibt zwischen Kind, Mutter und Erzieherin. Und das funktioniert so, dass die Mutter mit dem Kind in die Einrichtung kommt und die Erzieherin gut kennenlernt und eine Vertrauensbeziehung zwischen der Mutter und dieser Erzieherin entsteht, sodass das Kind sozusagen dann auch Sicherheit entwickelt, wenn es von der Mutter erst ganz wenig, dann ein bisschen länger und so weiter getrennt wird, erst mal 10 Minuten, dann eine halbe Stunde, immer mal gucken, lässt das Kind sich bei Beunruhigung von der Erzieherin beruhigen. Das ist sozusagen das Maß der Dinge. Also dieses Gewinnen von Sicherheit beim Kind, die wird unterstützt, wenn auch die Mutter dieser Erzieherin vertraut. Und das passiert, wenn die auch ganz viel über das Kind erzählt, wenn die Erzieherin der Mutter wiederum erzählt, wie es dem Kind geht, wenn sie jetzt nicht mehr da ist, erst kurze Zeit, dann etwas länger und so. Und die rechnen dann so 2-3 Wochen, bis das Kind so weit sich sicher fühlt, dass die Mutter dann, sagen wir mal, die angepeilte Betreuungszeit auch wirklich was machen kann. Das ist für viele Eltern zugegebenermaßen schwierig, das mit ihren verschiedenen Verpflichtungen, die sie ja außer Familie und Einrichtung auch noch in der Erwerbstätigkeit haben, unter einen Hut zu bringen. Aber das ist so das Ideal, was angestrebt wird. Die Trennungen werden dann abhängig vom Kind allmählich ausgeweitet. Je nachdem, wie viel das Kind jetzt äußert, was man ihm zumuten darf. Das Münchner Eingewöhnungsmodell von Kuno Beller geht ein bisschen darüber hinaus. Es bezieht mehr Personen als Beteiligte mit ein, als das Berliner Eingewöhnungsmodell, nämlich zum Beispiel das ganze Team von Erzieherinnen, ausgehend davon, dass wenn eine einzelne Fachkraft jetzt Bezugserzieherin für 2-3 neue Kinder ist, dass das vom ganzen Team mit aufgefangen werden muss und dass die untereinander auch ihre Arbeit aufteilen müssen und dafür sorgen müssen, dass immer Zeit dafür da ist. Vor allen Dingen aber sieht Bella auch die anderen Kinder als eine ganz wesentliche Erfahrung für das Kind, was neu in eine Einrichtung kommt. Und die, sagen wir mal, etwas älteren oder erfahrenen Kinder, die sind natürlich auch an den Neuen interessiert. Die bringen ja auch die Gruppe durcheinander. Aber die kennen schon vieles und die sind auch, so klein wie sie sind, für die noch jüngeren Kinder sowas wie Vorbilder. Man regt sich nicht auf, man sucht sich was zu spielen, man hat Freunde und so weiter. Und Kinder lernen von anderen Kindern manchmal viel schneller, als sie jetzt, als wir denken, dass sie als Erwachsene ihnen was beibringen können. Und deswegen hat Bella diese ganze Gruppe gesehen und sagt, es geht darum, die miteinander in Beziehung zu bringen und die aktive Auseinandersetzung mit Veränderungsstress zu betreiben. Das heißt also immer zu gucken, wo wird es zu viel, was können wir machen und wer gehört alles zum sozialen System.